Ja, auch heute Abend einen schönen guten Abend. Und wie angekündigt, möchten wir heute den zweiten Teil des fünften Kapitels aus dem Epheserbrief lesen. Aus Epheser 5, Abvers 22. Epheser 5, Vers 22. Ihr Frauen, seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er ist des Leibes Heiland. Aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Ihr Männer, liebt eure Frauen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte, die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. So sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst, sondern er nährt und pflegt es, wie auch der Christus die Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinen Gebeinen. Deswegen wird ein Mensch den Vater und die Mutter verlassen und seiner Frau anhangen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Doch auch ihr, ein jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst, die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Soweit wollen wir lesen. Christus und die Gemeinde, Maßstab für die Ehe. So haben wir diesen Abschnitt überschrieben. Und jetzt könnten vielleicht manche, die hier sind, denken, ach, das ist ein Thema, da habe ich nicht so viel mit zu tun. Ich freue mich, dass so viele Kinder auch hier sind. Und eine Ehe, eine Heirat, das liegt für euch vielleicht noch in weiter Ferne. Und wenn der Herr Jesus noch nicht kommt, dann kann das durchaus so sein, dass es noch weit weg ist, aber es kann sein, dass es auch für euch mal relevant wird. Und so ist vielleicht auch für euch schon ein klein bisschen dabei. Aber auch für alle die, die schon erwachsen sind und noch nicht verheiratet sind oder nicht mehr verheiratet sind, denke ich, hat dieser Abschnitt auch manches zu sagen. Weil es hier eben nicht nur um die natürliche Ehe geht, sondern wie Martin das auch schon gesagt hat, weil uns hier auch ganz wunderbare Gedanken über die Beziehung des Herrn Jesus zu seiner Gemeinde, zu der Versammlung vorgestellt werden. Und zu dieser Versammlung, da gehört jedes wahre Kind Gottes. Und insofern hat jeder von uns, der den Herrn Jesus als seinen Herrn und Heiland angenommen hat, diese wunderbare Beziehung zu ihm. Irdische Beziehungen wie die Ehe vergehen. Aber das ist eine Beziehung, die ewig bleibt. Und wir dürfen in diesen Versen wunderbare Gedanken über diese Beziehung und Liebe des Herrn Jesus zu seiner Versammlung finden. Sodass wir den Herrn, wie wir es auch getan haben, wirklich bitten wollen, dass er für uns alle ein Wort in diesen Versen hat. Wir haben uns gestern daran erinnert, dass es in Kapitel 5 wie auch schon in Kapitel 4, weiter um den Wandel oder die praktische Lebensführung eines Christen geht. Und gestern haben wir mehr allgemeine Hinweise für unser Leben als Christen in einer dunklen und dem Wort Gottes entgegenstehenden Zeit gefunden. Und wir haben uns schon kurz an diese vier großen Aufforderungen erinnert, die wir vor uns gehabt haben, dass wir einmal als Nachahmer Gottes in Liebe wandeln sollen. Wir haben dann gesehen, dass wir auch als Kinder des Lichts wandeln sollen. Liebe und Licht, das sind die großen Wesensmerkmale Gottes, die wir als seine Kinder widerspiegeln sollen in unserem Leben. Dann haben wir gesehen, dass wir auch sorgfältig oder achtsam als Weise leben sollen, dass wir nicht so ziellos in den Tag leben sollen, sondern mit Bedacht und Weisheit unser Leben führen sollen. Und wir haben uns in den letzten Versen an diese Aufforderung erinnert, werdet mit dem Geist erfüllt. Das ist ja eine wunderbare Segnung, die wir als Christen besitzen, dass wir den Geist Gottes in uns wohnen haben. Und wir haben gesehen, wenn wir hier aufgefordert werden, werdet mit dem Geist erfüllt, dann bedeutet das nicht, dass wir mehr von dem Geist bekommen sollen, wir haben ihn, sondern es meint, dass der Geist mehr von uns bekommt, dass wir ihm mehr Raum in unserem Leben geben, dass wir ihn ganz, uns ganz erfüllen lassen und unser Leben ganz von ihm bestimmen und leiten lassen. Und das hat wunderbare Auswirkungen, wenn wir so unseren Weg gehen. Wir haben gesehen, das führt dazu, dass wir Freude im Herrn Jesus haben. Freude, die sich auch in Liedern hörbar äußert. Eine zweite Auswirkung war, dass wir dankbar gegenüber Gott werden. Danksagend alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus, Vers 20. Und eine dritte Auswirkung, wenn wir mit dem Geist Gottes erfüllt werden, wenn wir ihm Raum geben in unserem Leben, liegt darin, dass er uns dann auch hilft, einander untergeordnet in der Furcht Christi zu sein, wie Vers 21 das sagt. Und dieser Vers ist gleichzeitig eine Überleitung zu dem, was jetzt ab Vers 22 vor uns kommt. Und mit Vers 22 beginnt ein neuer Abschnitt in diesem Brief, der bis Kapitel 6, Vers 9 geht. Und in diesem Abschnitt geht es auch weiter um unseren Wandel, um unsere Praxis. Aber in diesem Abschnitt wird uns so ganz besonders unser Wandel in den verschiedenen natürlichen Beziehungen, in denen wir als Menschen stehen, vorgestellt. Und wir finden zuerst die Beziehung zwischen Mann und Frau, die Beziehung in der Ehe. In Kapitel 6, Vers 1 und 1 bis 3 finden wir die Beziehung von Kindern. Und in Vers 4 werden die Väter angesprochen. Da geht es um die Beziehungen in der Familie, die jeder von uns kennt. Und ab Vers 5 geht es dann um Knechte und Herren. Wir würden heute sagen, da geht es um unsere Beziehungen im Berufsleben, im Arbeitsleben. Und wie wir das gerade im Gebet auch schon gesagt haben, das verwundert uns ja wirklich, dass wir in so einem Brief, der uns mit so großen Segnungen beschäftigt, der uns zeigt, was für eine wunderbare Stellung wir in Christus bekommen haben, dass wir da so viele Hinweise für unsere ganz natürlichen irdischen Verhältnisse bekommen. Und wir haben gestern schon gesagt, dass es der Wunsch, die Absicht des Herrn ist, dass wir in unseren irdischen Beziehungen himmlisches Licht verbreiten. Im Epheserbrief werden wir Gläubige gesehen als solche, die aus der Gemeinschaft mit Gott kommen, die aus den himmlischen Örtern kommen, die von dort kommen und in der Welt, hier auf der Erde, wo wir unser Leben führen, etwas von dem verbreiten, was wir dort genießen können. Und das adelt unsere irdischen Beziehungen. Und das legt einen großen Wert und auch eine große Verantwortung auf unser tägliches Leben. Und in diesem Abschnitt, der hier von Vers 22 bis Kapitel 6, Vers 9 geht, wo es um diese irdischen Beziehungen geht, da fallen verschiedene Dinge auf. Die möchte ich mal einleitend so erwähnen. Es fällt auf, dass immer zuerst der untergeordnete Teil in so einer Beziehung angesprochen wird. Es beginnt mit den Frauen, es beginnt mit den Kindern und in Kapitel 6, Vers 5 beginnt es mit den Knechten. Immer wird zuerst der untergeordnete Teil angesprochen. Und das ist bemerkenswert. Das zeigt, welch einen Wert, welch eine Bedeutung der Herr gerade denen in einer untergeordneten Position beimisst. Das ist für ihn wichtig. Und so nennt er das zuerst. Ein zweiter Punkt, der in diesen Beziehungen auffällt, ist, dass immer der untergeordnete Teil ganz besonders in Beziehung zu dem Herrn gesetzt wird. Bei den Frauen lesen wir, ihr Frauen seid euren eigenen Männern untergeordnet als dem Herrn. Bei den Kindern in Kapitel 6, Vers 1, ihr Kinder gehorcht euren Eltern im Herrn. Und bei den Knechten, ihr Knechte, in Vers 7 dann, dient mit Gutwilligkeit als dem Herrn. Der Herr selbst verbindet sich mit denen, die eine untergeordnete Position einnehmen. Und das ist auch schön. Das ist eine Motivation, diese Stellung in der rechten Weise anzunehmen und auszuleben. Weil gerade der untergeordnete Teil in einer Beziehung ganz besonders etwas von dem Herrn Jesus nachahmen kann, der selbst in Unterordnung hier auf der Erde gelebt hat. Er war alle Zeit seinem Vater untergeordnet, hat in völliger Abhängigkeit von ihm gelebt und gehandelt. Und als Kind lesen wir sogar von ihm, dass er seinen Eltern untertan war. Das adelt diese Position, diese Stellung einer Frau, eines Kindes, eines Knechtes. Gerade darin kann man besonders etwas von dem Herrn nachahmen. Und ein dritter Punkt, der ganz allgemein in diesen Beziehungen auffällt, ist, dass der Herr jeweils eine Ermahnung gibt, die einem besonderen Schwachpunkt der jeweiligen Gruppe dient, darauf abzielt. Die Frauen werden ermahnt, untergeordnet zu sein. Die Männer werden ermahnt, ihre Frauen zu lieben. Die Kinder werden zum Gehorsam ermahnt und auch die Knechte werden ermahnt, ihren Herren zu gehorchen und in Treue zu dienen. Und die Herren werden ermahnt, die ihre Untertanen, ihre Angestellten, wie wir heute sagen würden, in der rechten Weise zu behandeln. Und die Väter, das habe ich vergessen, werden aufgefordert, ihre Kinder nicht zu reizen. Unser Herr, der uns durch und durch kennt, der weiß, wo wir unsere Schwachpunkte haben. Und er kommt uns zu Hilfe, indem er uns genau dafür Anweisungen gibt. Und das wollen wir auch einleitend noch zu diesen Ermahnungen für unsere Beziehungen sagen. Der Herr hat immer die Absicht, uns zu segnen. Er möchte uns glücklich sehen. Und in dem Befolgen dieser Hinweise, die er uns gibt, für die unterschiedlichen Stellungen, in denen wir stehen, das Befolgen ist mit Segen verbunden. Auch wenn das heute völlig unpopulär erscheint und völlig aus der Zeit gefallen scheint, was wir in diesen Versen gelesen haben, auch über die Beziehung von Mann und Frau. Wenn es hier beginnt, ihr Frauen seid euren Männern untergeordnet, dann ist das etwas, wo man sich heute an den Kopf fasst in der Welt. Und doch ist es der Gedanke Gottes, der uns glücklich machen möchte, der uns segnen möchte. Und wenn wir dann speziell auf diesen Abschnitt kommen, den wir heute Abend gelesen haben, Vers 22 bis 23, dann geht es, wie wir schon sagten, ganz besonders um die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe. Und auch da möchte ich ein paar allgemeine einleitende Punkte sagen. Wir sehen in diesem Abschnitt, dass die Ehe, die natürliche Ehe, wie wir sie kennen, ein Abbild ist dieser wunderbaren Beziehung, die zwischen Christus und der Versammlung besteht. Und dieses Bild der Ehe, das wir alle gut kennen aus dem täglichen Leben, das hilft uns etwas, die Liebe des Herrn Jesus, die er zu seiner Versammlung hat, zu verstehen. Und deshalb dürfen wir dankbar sein für dieses wunderbare Bild, was wir haben, was uns etwas verstehen lässt von dieser unbeschreiblich großen Liebe des Herrn Jesus zu den Seinen. Aber weil die Ehe eben ein Abbild ist von dieser wunderbaren Beziehung, die zwischen dem Herrn Jesus und den Seinen besteht, deshalb ist die Ehe auch Zielscheibe des Feindes. Und deshalb setzt er so große Bemühungen daran, den Ehen auch der Gläubigen zu schaden, weil er nicht will, dass etwas von dieser wunderbaren Beziehung zwischen Christus und seiner Versammlung sichtbar wird, weil er immer dem Herrn die Ehre rauben möchte. Und das darf uns auch sensibilisieren für den großen Wert, den die Ehe und ganz besonders die Ehe von Gläubigen in den Augen Gottes hat. Und ein zweiter allgemeiner Punkt ist, dass das Verhältnis zwischen Christus und seiner Versammlung der Maßstab ist für unser Verhalten, für unsere Beziehungen in der Ehe. Und wir haben gestern schon gesehen, dass die Maßstäbe, die uns in diesem Kapitel gegeben werden, vollkommen sind und ganz hoch sind. Gestern haben wir gesehen, Nachahmer Gottes sein, in Liebe wandeln, wie auch Christus uns geliebt hat. Was für ein Maßstab. Und so ist das auch hier. Wir werden das sehen. Der höchste Maßstab wird uns gegeben. Und was noch in diesem Abschnitt auffällt, ist das ganz wechselnd und manchmal so ineinander übergehend zwei Bilder oder Symbole für die Versammlung gebraucht werden. Einmal wird sie als Frau vorgestellt und an manchen Stellen wird die Versammlung als der Leib des Christus gesehen. Das sind ja zwei Bilder, die wir im Neuen Testament verschiedentlich für die Versammlung finden. Und mit dem Bild der Frau wird ganz besonders auf die Liebe hingewiesen, die zwischen Mann und Frau, die zwischen Christus und der Versammlung besteht. Und das Bild des Leibes, das betont so besonders die Einheit. Die Einheit und die untrennbare Verbindung, die zwischen dem Herrn Jesus und der Versammlung besteht. Und wenn wir diesen Abschnitt etwas einteilen wollen, dann wird uns in Vers 22 bis 24 die Stellung der Frau vorgestellt und ihre Unterordnung unter den Mann. In Vers 25 bis 29 wird uns die Liebe eines Mannes zu seiner Frau vorgestellt. Und das wird verbunden mit der Liebe des Herrn Jesus zu seiner Versammlung. Also in diesen Versen 25 bis 29 geht es so ganz besonders um den Mann. Und in Vers 30 und 31, da wird die enge Verbindung, die Einheit in dieser Beziehung der Ehe und auch in der Beziehung zwischen Christus und seiner Versammlung vorgestellt. Da geht es um diese innige Verbindung, diese Einheit, die besteht. Und die Verse 32 und 33 sind wie eine Art Zusammenfassung zu diesen Gedanken. Wenn wir dann zu Vers 22 kommen, dann werden die Frauen angesprochen. Und es wird zu ihnen gesagt, seid euren eigenen Männern untergeordnet. In Vers 21 hatten wir gesehen, dass wir einander untergeordnet sein sollen. Wenn man eine untergeordnete Beziehung Stellung einnimmt, dann stellt man sich unter den anderen. Dann respektiert man und achtet man die Autorität dessen, der nach Gottes Gedanken über einen gestellt ist. Dann achtet man den anderen höher als sich selbst, wenn wir einander untergeordnet sind. Und in Gottes Gedanken hat er diese Ordnung in seine Schöpfung gelegt, die uns auch in 1. Korinther 11 vorgestellt wird, dass der Christus als Mensch Gott untergeordnet ist und dass Christus als Mensch das Haupt eines jeden Mannes ist und dass der Mann das Haupt der Frau ist. Das ist die Ordnung, die Gott als der Schöpfer in seiner Weisheit zum Segen in seine Schöpfung gelegt hat. Und hier werden die Frauen angesprochen, ihren eigenen Männern untergeordnet zu sein. Und auch dafür wird wie überall in diesem Kapitel sofort wieder ein Maßstab genannt, als dem Herrn. Und diese Worte, als dem Herrn, da können wir vielleicht drei Dinge mit in Verbindung bringen. Sie zeigen uns einmal den Maßstab. Die Frau soll ihrem Mann untergeordnet sein, als oder wie dem Herrn. Und ein zweiter Punkt ist, dass das auch eine Begrenzung ist. Wir werden in Vers 24 am Ende noch sehen, dass die Frauen den Männern in allem untergeordnet sein sollen. Und hier heißt es, als dem Herrn. Jetzt könnte ja die Frage aufkommen, ja, wenn der Mann von seiner Frau etwas fordert, was den Gedanken Gottes entgegen ist, soll sie denn dann auch untergeordnet sein? Da hilft uns diese Begrenzung als dem Herrn. Ihre Untergeordnung findet ihre Grenze da, wo die Rechte und der ausdrückliche Wille des Herrn angetastet wird. Aber wir müssen dazu sagen, dass im Brief an die Epheser eigentlich gar nicht davon ausgegangen wird, dass es Versagen gibt, sondern da wird uns die Versammlung auch in ihrer Beziehung zu Christus nach den Gedanken Gottes vorgestellt. Und so geht der Brief hier gar nicht davon aus, dass ein Mann auch so etwas fordern könnte, was nicht in Übereinstimmung mit den Gedanken Gottes ist. Und doch gibt uns dieser Hinweis als dem Herrn auch einen Rahmen für die Unterordnung der Frau vor. Und das Dritte, was mit diesen Worten in Verbindung steht, ist, dass es auch eine Motivation ist. Man könnte auch sagen, für den Herrn. Der Herr berechtigt hier eine Ehefrau, hinter ihrem Mann Christus zu sehen. Und das kann eine große Hilfe sein, gerade wenn ein Ehemann sich nicht gut verhält und es seiner Frau schwer macht, sich unterzuordnen. Dann darf eine Frau hinter ihrem Mann den Herrn sehen und darf wissen, wenn ich mich meinem Mann, auch wenn es schwierig ist, unterordne, dann tue ich das letztendlich für den Herrn. Und so ist das eine schöne Motivation auch, dieser Aufforderung, den eigenen Männern untergeordnet zu sein, nachzukommen. Es heißt auch, seid euren eigenen Männern untergeordnet. Ist auch eine Gefahr vielleicht, dass eine Frau ihren Mann mit anderen Männern vergleicht und dass sie bei anderen Männern Dinge sieht, die ihr gut gefallen und sich dann denkt, ja, wenn mein Mann sich so verhalten würde wie der und der, dann könnte ich mich auch gut unterordnen. Aber das soll sie nicht tun. Das wird uns hier deutlich. Sie soll ihrem eigenen Mann untergeordnet sein. Und ihr Frauen dürft euch da auch motivieren lassen, den Blick für das Gute bei euren Männern zu haben, dass ihr anerkennt, dankbar, das, was gut, was liebens- und lobenswert bei euren Männern ist, auch wenn sie manche Schwächen und Fehler haben. Aber so eine Perspektive, die hilft uns allen übrigens immer, doch wenn wir bei dem anderen versuchen, das Gute zu sehen. Und das hilft uns auch und das kann euch helfen, euch euren eigenen Männern unterzuordnen. Es heißt nicht, dass die Frauen ihren Männern in allem gehorsam sein sollen. Das wäre der falsche Ansatz für so eine Beziehung. Gehorsam, der ist in der Beziehung zwischen Eltern und Kindern und zwischen Knechten und Herren angesprochen, aber nicht in der Ehe. Denn die Ehe ist eine Liebesbeziehung zwischen Mann und Frau. Und da geht es um Unterordnung. Das ist eine innere Haltung der Demut, der Bescheidenheit. Und wenn eine Frau sich ihrem Mann unterordnet, dann respektiert sie damit die Stellung, die Gott ihrem Mann in der Schöpfung gegeben hat. Und damit respektiert sie letztendlich auch die Autorität des Herrn, der das so vorgesehen hat. So ist das etwas ganz Wertvolles, auch in unseren Tagen. Ein alter Bibelausleger hat mal gesagt, Unterordnung und Gehorsam, das sind die heilenden Prinzipien für uns Menschen und für die Beziehungen, in denen wir sind. Und ich glaube, da ist viel dran. Wir sehen doch heute, was geschieht, wenn diese Gedanken Gottes für unsere irdischen Beziehungen auf den Kopf gestellt werden. Wie viel Unglück, wie viel Schwierigkeiten gibt es in den Ehen? Und vieles rührt daher, dass sowohl die Frau als auch der Mann den Anweisungen des Herrn für diese Beziehung nicht folgt. Aber wir wollen das nochmal sagen, der Herr gibt uns diese Hinweise zu unserem Segen. Und diese Aufforderung, dass die Frauen ihren Männern untergeordnet sein sollen, die wird jetzt in Vers 23 und 24 zweifach begründet. Und da sehen wir sofort, wie der Apostel Paulus diese irdischen Beziehungen eigentlich zum Anlass nimmt, um sofort wieder auf den Herrn Jesus zu sprechen zu kommen. Und wenn man diesen Abschnitt so liest, dann hat man den Eindruck, das Herz von Paulus ist so voll von Christus und seiner Versammlung, dass er, ich sage das mal ganz menschlich, froh ist um jeden Anlass, um auf diese Beziehung zu sprechen zu kommen. Und so sagt er auch hier, denn der Mann ist das Haupt der Frau, wie auch der Christus das Haupt der Versammlung ist. Er macht deutlich, Gott hat den Mann als Haupt der Frau eingesetzt, aber das alles ist nur ein Abbild davon, wie auch Christus das Haupt der Versammlung ist. Und das ist wunderbar. Wir haben hier im Brief an die Epheser den Herrn Jesus schon einmal als Haupt vor uns gehabt, in Kapitel 1. Da ist er das Haupt über alle Dinge. In diese Würde, diesen Titel hat Gott ihm gegeben. Er hat ihn zum Haupt über alle Dinge gemacht und in der Zukunft wird das noch sichtbar werden hier auf der Erde. In 1. Korinther 11 sehen wir, dass der Herr Jesus auch das Haupt eines jeden Mannes ist. Und hier wird uns gesagt, dass Christus das Haupt der Versammlung ist. Und ich glaube, das ist die kostbarste Beziehung, in der der Herr Jesus uns als das Haupt vorgestellt ist. Denn nur für die Versammlung hat er sein Leben gegeben um sie zu erwerben. Durch diese größte Liebestat hat er sie erworben. Und jetzt steht er in untrennbarer Verbindung zu seiner Versammlung als das Haupt. Und ein Haupt, für euch Kinder ein Kopf, was macht er in einem Körper? Wofür ist er zuständig? Über den Kopf nehmen wir zum Beispiel Nahrung auf, können wir essen und trinken. So ist ein Haupt, ein Kopf, für die Versorgung zuständig. Über den Kopf, über das Gehirn, wird auch unser ganzer Körper gesteuert. Jede Bewegung und alles geht vom Gehirn, vom Kopf aus. Und so ist das auch in der Versammlung. Von Christus, dem Haupt, geht alles aus. Da kommt jede Führung, jede Wegweisung und auch alle Versorgung. Und diese Funktion des Herrn Jesus als Haupt der Versammlung, die steht in diesem Vers 23 so besonders vor uns. Es wird gesagt, er ist des Leibes Heiland. Und auch wieder für euch Kinder, ihr kennt den Herrn Jesus als Heiland. Und das meint als unseren Erretter, der für uns sein Leben gegeben hat. Aber der Begriff Heiland hat auch noch die Bedeutung von Erhalter oder Versorger. Und so wird der Herr Jesus hier vorgestellt. Er ist der, der die Versammlung versorgt mit allem, was sie braucht. Und dann heißt es in Vers 24, aber wie die Versammlung dem Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Hier wird die Stellung der Versammlung im Blick auf den Herrn Jesus als Begründung dafür genommen, dass die Frauen ihren Männern untergeordnet sein sollen. So wie die Versammlung Christus unterworfen ist, so auch die Frauen den Männern in allem. Und nachdem so über die Stellung der Frau gesprochen worden ist, wird jetzt in den nächsten Versen zu den Männern geredet. Und wir Männer werden aufgefordert in Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen. Das ist ein Punkt, der bei uns Männern schnell zu kurz kommen kann. Und wenn hier davon gesprochen wird, dass wir unsere Frauen lieben sollen, dann ist hier die göttliche Liebe gemeint, die Agape. Das ist eine bedingungslose Liebe. Eine Liebe, die keinen Anlass im Gegenüber braucht. Und da sehen wir schon wieder, was für ein hoher Maßstab vor uns gestellt wird. Aber ohne diese Art von Liebe kann eine Ehe nicht auf Dauer bestehen. Wenn eine Ehe nur auf emotionalen Gefühlen und Liebe beruht, die auch da sein müssen. Aber wenn das alles ist, dann ist das keine tragfähige Grundlage. Wir brauchen diese göttliche Liebe. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, auch als Ehemänner in unseren Ehen. Und wir können auch hier drei Worte betonen. Liebt eure Frauen. Lieben. Das Gegenteil von Lieben ist einmal Hass, aber auch Gleichgültigkeit. Und das ist vielleicht eine besondere Gefahr in unseren Ehen, dass man, gerade wenn man länger verheiratet ist, so nebeneinander herlebt, dass wir Männer gleichgültig werden gegenüber den Empfindungen und Bedürfnissen unserer Frauen. Und deshalb werden wir aufgefordert, sie zu lieben. Und wir werden sehen, wie auch der Christus die Versammlung geliebt hat. Genau nach diesem Vorbild. Wir können auch sagen, liebt eure Frauen. Ist auch ein Hinweis für uns Männer. Wir stehen auch in Gefahr, manchmal andere Dinge vielleicht an die erste Stelle unserer Zuneigung zu setzen. Unserem Beruf, unser Hobby, unser Auto, um mal ein paar Dinge zu nennen. Nein, wir sollen unsere Frauen lieben. Ihnen Zeit widmen und unser ganzes Interesse und Entgegenkommen. Und dann können wir auch lesen, liebt eure Frauen. Nur die. Und das ist eine Warnung für uns, eine Beziehung zu einer anderen Frau aufzubauen. Sei es durch Kontakte, über die sozialen Medien oder was auch immer. Liebt eure Frauen. Wie auch der Christus die Versammlung geliebt. Dann wird uns, ähnlich wie wir das gestern für uns ganz persönlich gesehen haben, wieder gesagt, wie Christus die Versammlung denn geliebt hat. Er hat sich selbst für sie hingegeben. Sein Leben und alles, was er hatte, hat Christus für die Versammlung hingegeben. Und so sollen wir Männer unsere Frauen lieben. Ich würde mich am liebsten setzen, weil ich weiß, wie weit ich dahinter zurückbleibe. Und doch ist das der Maßstab, der uns hier vorgestellt wird. Eine hingebungsvolle Liebe, eine uneigennützige Liebe, eine selbstlose Liebe. So hat der Christus die Versammlung geliebt, dass er sich selbst für sie hingegeben hat. Und was dann deutlich wird, wenn der Jesus sich selbst für sie hingegeben hat, diese höchste Liebe für die Versammlung bewiesen hat, dann ist das Schöne jetzt, dass er sich auch mit allem, was er ist und hat, jetzt um seine Versammlung kümmert. Er hat sie nicht nur in der Vergangenheit geliebt, sondern er liebt sie auch heute. Und das wird uns jetzt in Vers 26 und 27 vorgestellt. Jetzt hat Paulus diese wunderbare Beziehung vor Augen zwischen Christus und der Versammlung. Und es werden uns zunächst mal 7 Dinge genannt, die Christus für die Versammlung getan hat oder tut. Das erste ist, er hat sie geliebt. Das zweite ist, er hat sich für sie hingegeben. Das dritte ist, dass er sie heiligt. Das vierte ist, dass er sie reinigt. Das fünfte in Vers 27, dass er sie sich selbst verherrlicht darstellen wird. Und das sechste und siebte in Vers 29 ist, dass er sie nährt und pflegt. 7 Dinge, die er selbst, die Christus, für seine Versammlung tut. Das ist nicht etwas, was er an Engel delegiert, sondern das tut er selbst für die Versammlung. Und das macht uns deutlich, welch einen Wert die Versammlung für ihn hat, dass er das alles für sie tut. Und das zeigt uns Männern wieder, welch einen Wert unsere Frauen für uns haben sollten. Wenn wir daran denken, dass Christus sich selbst für die Versammlung hingegeben hat, dann liegt das zurück. Dann ist das etwas, was er in der Vergangenheit für die Versammlung getan hat. Und was uns dann in Vers 26 vorgestellt wird, ist etwas, was er jetzt in der Gegenwart für die Versammlung tut. Er heiligt sie. Das meint, dass er die Versammlung jetzt in ihrer Zeit auf der Erde für sich bestimmt, dass er sie mit sich im Himmel verbindet, dass er sie ganz auf sich ausrichtet. In Johannes 17 sagt der Herr Jesus zu den Jüngern, dass er sich selbst für sie heiligen würde. Und das tat er, indem er in den Himmel ging und dort jetzt ein Anknüpfungspunkt für uns ist. Und so möchte der Herr Jesus uns, während wir hier noch auf der Erde sind, auf sich in der Herrlichkeit ausrichten, möchte uns ganz eng mit sich verbinden. Deshalb heiligt er uns, die Versammlung, beständig. Aber die Versammlung geht hier über die Erde und wird auch noch beschmutzt. Und deshalb reinigt er sie auch. Deshalb ist er immer wieder um sie bemüht, und das tut er an jedem Einzelnen von uns, um uns zu reinigen von dem Schmutz, mit dem wir uns beschmutzen, während wir hier durch die Erde gehen. Und wenn er uns an diese Dinge in Kapitel 5 erinnert, dann ist das etwas von seiner Bemühung für die Versammlung, um sie zu reinigen. Und das tut er nämlich, sowohl das Heiligen als auch das Reinigen, durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Dazu benutzt der Herr Jesus das Wort Gottes. Und hier ist übrigens mal ein Vers auch für die Jüngeren, der uns klar sagt, dass das Bild des Wassers ein Symbol für das Wort Gottes ist. Der Herr Jesus benutzt das Wort Gottes, um uns sich selbst vorzustellen in der Herrlichkeit, um uns mit sich zu verbinden, um uns zu heiligen. Aber er benutzt das Wort Gottes auch, um uns zu reinigen, um uns auf Dinge in unserem Leben aufmerksam zu machen, die nicht in Übereinstimmung mit seinen Gedanken, mit seiner Heiligkeit sind. Und das zeigt uns einmal mehr, welch einen Wert das Wort Gottes für uns auch im täglichen Leben haben sollte. Und wir wollen uns auch da wieder daran erinnern, dass wir es täglich in Ruhe und unter Gebet lesen und uns dieser reinigenden Wirkung des Wortes Gottes auch aussetzen. Und das alles, das tut der Herr Jesus im Blick auf ein wunderbares Ziel. Wir finden ja hier so Absichtssätze. Er hat sich selbst für die Versammlung hingegeben, damit er sie heiligte und reinigte. Und jetzt in Vers 27, damit er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellte und am Ende des Verses, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Und Vers 27 zeigt uns etwas, was der Herr Jesus in Zukunft noch für die Versammlung tun wird. Und das ist ein ganz wunderbarer Vers. Hier sehen wir die Absicht, die der Herr Jesus mit seiner Versammlung hat. Er möchte einmal die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellen. Das ist der Augenblick, wenn der Herr Jesus die Versammlung zu sich holt, wenn er uns entrückt hier von der Erde. Dann wird er uns zu sich holen, dann werden wir vor dem Richterstuhl des Christus offenbar werden und werden in völligen Gleichklang und Übereinstimmung mit ihm gebracht werden, um dann eine kurze Zeit später die Hochzeit des Lammes zu haben. Wenn die Braut vorgestellt wird, wie sie sich bereitet hat für ihren Bräutigam und in diesen glänzend weißen Kleidern ist. Das ist der Augenblick, auf den der Herr Jesus wartet. Und das ist ein Gedanke, den wir uns auch öfter in Erinnerung rufen sollten. Wir denken oft daran, wie herrlich es sein wird für uns, wenn der Herr Jesus uns zu sich holt. Aber lasst uns auch daran denken, was es für ihn sein wird, wenn er diese Versammlung, für die er sich selbst hingegeben hat auf Golgatha, bei sich haben wird. Und wenn er sie in Herrlichkeit zu seiner Seite sich stellen wird, sich darstellen wird. Wenn er diese Versammlung, die ihm auf seinem Weg, auf ihrem Weg hier über die Erde so viel Mühe gemacht hat, die ihn so oft traurig gemacht hat, wenn wir an unseren praktischen Zustand denken und an den Zustand des Volkes Gottes, wie er sich heute darstellt, was muss das für unseren Herrn sein? Aber es wird der Augenblick kommen, wo das alles, was Versagen unsererseits ist, nicht mehr da sein wird und wo der Herr Jesus die Versammlung sich in ihrer ganzen Schönheit, die sie schon immer in seinen Augen für ihn gehabt hat, darstellen wird. Die Versammlung, die er so geliebt und während ihres ganzen Weges über die Erde in so unermüdlicher Liebe geheiligt, gereinigt, genährt und gepflegt hat, wenn er sie bei sich haben wird. Das wird der Höhepunkt seiner Freude sein, die vor ihm lag, als er für die vor ihm liegende Freude das Kreuz erduldet hat, wenn er die Versammlung sich selbst verherrlicht darstellen wird. Und dann wird eben nichts mehr, was an Versagen, was an Niedergang erinnert, da sein. Das macht uns der zweite Teil von Vers 27 deutlich. Die nicht Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen haben wird, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Flecken, das sind Beschmutzungen, die von außen an uns herankommen, so wie man einen Flecken aufs Kleid sich machen kann oder aufs Hemd. Runzel, das sind Alterserscheinungen, Pickel, Falten, die wir bekommen. Das ist etwas, was von innen herauskommt. Das alles wird nicht mehr sein. Man könnte sagen, die Versammlung wird dann makellos sein, ohne Flecken. Sie wird alterslos sein, keine Erinnerung an Verfall oder Niedergang, ohne Runzel. Die Versammlung wird auch sündlos sein, sie wird heilig sein. Und die Versammlung wird tadellos sein. Da gibt es nichts mehr, was zu tadeln ist. Was für eine wunderbare Aussicht. Darauf wartet der Herr Jesus. Und sein ganzes Bemühen, jetzt in dieser Zeit, wo wir noch hier als seine Versammlung auf der Erde sind, ist darauf gerichtet, uns jetzt schon in Übereinstimmung mit diesem wunderbaren Zustand zu bringen, der vollkommen dann sein wird, wenn wir bei ihm sind. Und deshalb ist er in seiner unermüdlichen Liebe um seine Versammlung besorgt. Und diese Art von Liebe, die wird jetzt wieder als Maßstab für die Männer vorgestellt. In Vers 28, so sind auch die Männer schuldig, ihre Frauen zu lieben. Was für ein Vorbild haben wir, was für einen hohen Maßstab. Wir sollen unsere Frauen lieben wie unsere eigenen Leiber. Die Versammlung ist der Leib Christi. Und wir haben etwas davon gesehen, mit welch einer Liebe, mit welch einer Hingabe sich der Herr Jesus um die Versammlung bemüht. Und so sollen wir Männer das im Blick auf unsere Frauen tun. Wie weit bleiben wir dahinter oft zurück? Und dann wird gesagt, wer seine Frau liebt, liebt sich selbst. Denn niemand hat jemals sein eigenes Fleisch gehasst. Diese Worte sagen, das ist eigentlich das Natürlichste von der Welt, dass wir so unsere Frauen lieben. Denn jeder liebt sein eigenes Fleisch und sorgt dafür. Wir sorgen ganz unbewusst und automatisch dafür, dass wir Nahrung zu uns nehmen, dass wir unser Umfeld so ist, dass wir gut dort leben können. Wir betreiben Körperpflege. Das ist ganz natürlich. Das ist hier also nicht eine Aufforderung an die Männer zur Selbstliebe, wie man schon mal so hört, sondern hier wird einfach gesagt, das ist doch ganz normal, ganz natürlich, dass man seinen eigenen Körper pflegt und versorgt. Und genauso normal sollte es sein und selbstverständlich, dass wir unsere Frauen lieben, weil sie ein untrennbarer Bestandteil von uns sind, so wie unser Körper zu uns gehört. Und dann wird gesagt, jeder nährt und pflegt seinen Körper. Und genau das ist das, was auch Christus für die Versammlung tut. Nähren, das ist Nahrung geben. Das ist das Erfüllen der ganz natürlichen Bedürfnisse, die wir haben. Und so sollen wir als Männer für die Bedürfnisse unserer Frauen sorgen. Für die materiellen Bedürfnisse, aber auch für die geistlichen Bedürfnisse. Sollen uns darum bemühen, dass es ihnen gut geht. Ganz praktisch auch. Aber dann pflegt Christus die Versammlung auch. Und da können wir vielleicht sagen, das ist etwas, was über das Notwendige hinausgeht. Wir pflegen etwas, was uns ganz besonders wertvoll ist, was uns kostbar ist. Dann behandeln wir es sehr sorgfältig, geben uns Mühe damit. Und auch das sollen wir im Blick auf unsere Frauen als Männer tun. Dass wir auch versuchen, ihre Wünsche zu erkennen und zu erfüllen. Dass wir ihnen Wärme, Geborgenheit geben, das, was sie brauchen und mehr als das. Und das können wir ganz praktisch zeigen, indem wir unseren Frauen Zeit widmen, indem wir Interesse für sie haben, für das, was sie bewegt. Und das sage ich alles zuerst zu mir, indem wir sie Anteil haben lassen an dem, was uns betrifft. Unsere Frauen, gerade wenn sie zu Hause sind, keiner Berufstätigkeit nachgehen und vielleicht auch mehrere kleine Kinder da sind, die haben oft den ganzen Tag über keinen richtigen Kommunikationspartner. Und sie haben ein Bedürfnis, wenn dann abends der Mann nach Hause kommt, sich mit dem Mann auch austauschen zu können, einen Gesprächspartner auf Augenhöhe zu haben. Und da sollen wir Männer uns Zeit nehmen, daran denken. Unsere Frauen erleben oft auch relativ wenig zu Hause so in der Woche. Sie haben die immer wiederkehrende Hausarbeit, die Arbeit mit den Kindern, die sie oft ganz in Beschlag nimmt. Und wir Männer erleben in der Regel viel mehr am Tag. Aber bei mir ist das zumindest so, ich finde das, was ich tagsüber erlebe, oft auch gar nicht so spannend, dass ich gar nicht weiß groß, was ich erzählen soll. Und doch ist das, was wir alles so mitkriegen, oft für unsere Frauen sehr wohl interessant. Und deshalb wollen wir uns auch da ermutigen lassen, unsere Frauen auch Anteil nehmen zu lassen an dem, was wir erleben und was wir vielleicht von außen her so wahrgenommen haben. All das sind so kleine Punkte, wie wir das in die Praxis umsetzen können. Und dann wird wieder gesagt, immer wieder ist diese Beziehung zwischen Christus und der Versammlung als Beispiel und Maßstab, wie auch der Christus die Versammlung nährt und pflegt. Und das wird in Vers 30 begründet, wieso Christus das tut für seine Versammlung. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und seinen Gebeinen. Die Versammlung gehört so untrennbar zu Christus, dass es für ihn, in Ehrfurcht gesagt, selbstverständlich ist, dass er seine Versammlung nährt und pflegt. Und wie dankbar dürfen wir sein, dass er das bis heute tut, trotz all unseres Versagens, dass er nicht aufhört, sich um uns zu bemühen, um uns Nahrung, Wärme, Geborgenheit zu geben, all das, was wir brauchen. Und dann wird in Vers 31 Bezug genommen auf Adam und Eva, das erste Menschenpaar. Und wir haben schon einen, das habe ich gerade nicht erwähnt, in Vers 27 einen ersten Hinweis auf Adam und Eva gehabt. Als Gott die Eva geschaffen hatte aus der Rippe von Adam, dann heißt es, dass Gott sie zu Adam brachte und sie ihm vorstellte. Im Blick auf Christus lesen wir, dass er seine Frau sich selbst verherrlicht darstellen wird. Er ist Gott. Und er hat sich selbst für sie hingegeben und er wird sie sich selbst verherrlicht darstellen. Ein erster Hinweis auf Adam und Eva. Und jetzt in Vers 31 finden wir einen sehr deutlichen Hinweis, dieses Zitat aus 1. Mose 2, Vers 24. Und dieses Zitat, dieser Vers, der direkt aus der Anfangszeit, kurz nach der Erschaffung von Mann und Frau, im Wort Gottes genannt wird, zeigt uns den bis heute nach Gottes Gedanken gültigen Weg in eine Ehe. Und das ist auch für die, die noch nicht verheiratet sind und das vielleicht noch vor sich haben, der Maßstab. Es werden uns drei Schritte vorgestellt. Der erste Schritt ist, dass ein Mensch den Vater und die Mutter verlässt. Der zweite ist, dass er seiner Frau anhängt. Und der dritte, dass die zwei ein Fleisch werden. Um eine Ehe eingehen zu können, muss ein Mann, kein Junge, ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen. Mit der Ehe von zwei Menschen entsteht eine neue Beziehung, eine neue Einheit. Und der Mann muss sich von Vater und Mutter lösen, wenn eine Ehe funktionieren soll. Es ist gut, wenn Kinder, auch wenn sie geheiratet haben, den Rat ihrer Eltern suchen. Aber letztendlich entscheiden müssen sie selbst und sind verantwortlich dafür. Und als Eltern tun wir auch gut daran, nicht in die Ehen unserer Kinder hineinzuregieren. Also ein Mensch muss den Vater und die Mutter verlassen. Dann kommt zweitens seiner Frau anhangen. Das beginnt in der Verlobungszeit. Eine geistig-seelische Verbindung entsteht. Man hängt seiner Frau an. Man geht den Weg zusammen. Und nach der Ehe kommt dann der dritte Schritt, dass die zwei auch ein Fleisch werden. Das ist der Weg bis heute, den Gott für den Menschen in die Ehe vorgesehen hat. Heute versucht man, diese Reihenfolgen umzudrehen. Heute sucht man, die sexuelle Gemeinschaft vor der Ehe zu machen. Und gestern haben wir gesehen, dass das Hurerei ist. Dieses wunderbare Geschenk der sexuellen Gemeinschaft auch, dieses ein Fleisch zu sein, das hat Gott in den Schutzraum der Ehe gestellt und als einen ganz besonderen Segen in diese Beziehung gelegt. Und dann heißt es in Vers 32, dieses Geheimnis ist groß. Ich sage es aber in Bezug auf Christus und auf die Versammlung. Ja, schon der weise Mann Agur in den Sprüchen, ein sehr weiser, aber sehr bescheidener Mann, der musste sagen, dass der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau zu wunderbar für ihn ist. Das konnte er nicht verstehen. Und das ist bis heute ein Geheimnis, wie Gott zwei Menschen zusammenfügt. Aber dieses Geheimnis ist groß, weil es eben auch auf Christus und die Versammlung hinweist. Und wir erkennen aus diesem Vers, dass es ganz nach Gottes Gedanken ist, wenn wir sagen, dass die Ehe zwischen Mann und Frau ein Bild von Christus und seiner Versammlung ist. Denn hier in Vers 32 wird das ganz klar gesagt. Und dann erkennen wir auch etwas von dem Wert dieser Beziehung, der Versammlung zu dem Herrn Jesus für Gott. Wenn wir daran denken, dass er schon bei dem ersten Menschenpaar diesen Gedanken hatte und dass er die natürliche Ehe geschaffen hat, um ein Abbild von dieser wunderbaren geistlichen Beziehung zu geben. Wir finden in Gottes Wort verschiedene Gründe, warum Gott die Ehe gegeben hat. Das ist ein ganz natürlicher Grund, um den Bedürfnissen des Menschen zu entsprechen. Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Deshalb hat er die Ehe gegeben. Er hat die Ehe auch gegeben, damit es Nachkommen gibt. Seid fruchtbar und mehrt euch. Aber das ist die höchste Absicht hier, um ein Bild von Christus und seiner Versammlung zu geben. Das ist das, wovon das Herz des Apostels Paulus hier erfüllt ist, von dieser wunderbaren Beziehung zwischen dem Herrn und seiner Versammlung. Aber dann in Vers 33 kommt er wieder auf die natürliche Beziehung zurück. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass er so erfüllt ist von dieser wunderbaren Beziehung zwischen Christus und der Versammlung. Aber jetzt sagt er, aber eigentlich ging es ja auch um die natürliche Beziehung. Und deshalb fasst er noch einmal zusammen, was er darüber gesagt hat. Doch auch ihr, und da spricht er wieder die Männer an, ein jeder von euch liebe seine Frau so wie sich selbst. Diese Liebe, die Aufforderung, unsere Frauen zu lieben, die hat er uns in Vers 26 und 27 gegeben. Und wenn er hier sagt, dass wir unsere Frauen lieben sollen, so wie uns selbst, dann hat er davon in Vers 28 und 29 gesprochen. Und dann kommt er auch auf die Frau zurück. Die Frau aber, dass sie den Mann fürchte. Davon hat er in Vers 22 bis 24 gesprochen. So fasst dieser Vers diesen Abschnitt wunderschön zusammen. Und wenn wir diesen Abschnitt so zusammenhängend sehen, dann finden wir, dass dreimal die Frauen aufgefordert werden, sich ihren Männern unterzuordnen und dreimal die Männer aufgefordert werden, ihre Frauen zu lieben. Ganz ausgewogen wird uns das hier vorgestellt. Wir haben uns eingangs daran erinnert, dass es immer die Absicht unseres himmlischen Vaters und des Herrn ist, seine Geschöpfe und seine Kinder glücklich zu sehen, sie zu segnen. Und das ist seine Absicht auch für diese irdische Beziehung der Ehe, die er gegeben hat. Und wir wollen ihm danken, dass er uns seine Gedanken in klarer, anschaulicher Weise vorstellt. Und wir wollen ihn um seine Hilfe bitten, dass er uns als Männer und als Frauen hilft, unseren Platz, den er uns gegeben und in seiner Weisheit so für uns vorgesehen hat, richtig auszufüllen, mit seiner Hilfe und zu seiner Verherrlichung und zu unserem eigenen Segen.